damit wird so verkannt, dass Care eigentlich eben total zentral ist für jegliche Art von Interaktion, Fortbestehen unserer Gesellschaft, Reproduktion unserer Gesellschaft, dem ganzen Funktionieren des Wirtschaftssystems.
Herzlich willkommen zur 44. Ausgabe des Ethik-Podcast Hinterfragt, heute zum Thema Care-Arbeit und Entfremdung. Mein Name ist Anna Goppel, neben mir steht wie immer Andreas Kassé. Hallo Andreas.
Hallo Anna.
Und zu Gast bei uns heute ist Miriam Müller von der Universität Glasgow. Sie ist dort Lecturer für feministische politische Philosophie und Rechtsphilosophie und in Kürze wird ein neuer Aufsatz von ihr erscheinen zum Thema Unalienated Care, und über diesen Aufsatz bzw. die Ideen, die sie dort entwickelt, wollen wir heute mit ihr sprechen. Miriam, es freut uns sehr, dass du heute hier bist. Ganz herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auch sehr.
Miriam, es gibt ja verschiedene Wege zu kritisieren, wie Care-Arbeit in unserer Gesellschaft heute geleistet wird. Man kann beispielsweise die Verteilung von Care-Arbeit kritisieren oder man kann sich fragen, ob Care-Arbeitende eigentlich ausgebeutet werden. Du hast in deinem Text jetzt eine etwas andere Perspektive und stellst dir die Frage, ob Care-Arbeit mit Entfremdung verbunden ist. Weshalb dieser Fokus auf Entfremdung?
Genau, ich glaube, das hat so zwei Gründe. Der eine ist, dass mir scheint, dass eben der Fokus bisher noch nicht so sehr in den Blick genommen wurde. Also wir hören viel über Ausbeutung, die gegenderte Arbeitsverteilung und die Entwertung von Care-Arbeit, aber eben weniger über, wie Care-Arbeit als Care-Beziehung selbst im Prinzip auf eine Art dieser marxistischen Idee von Entfremdung sehr, sehr nahe kommt. Und also das ist so ein bisschen so der vielleicht pragmatische Grund, warum ich dachte, da muss man jetzt mal drauf gucken. Der andere Grund ist, dass mir scheint, wenn man sich dieses marxistische Entfremdungskonzept und vor allem die positive Version dessen, also diese Idee, was es bedeutet, nicht entfremdete Arbeit in den Blick zu nehmen, wenn man sich das genauer anguckt, dann sieht man irgendwie, da gibt es so interessante Überschneidungen. Und ich dachte, das ist hilfreich, da mal drauf zu gucken und zu gucken, wie weit dieses Potenzial, was da in Care-Arbeit vielleicht steckt, realisiert ist, aber was da auch möglicherweise die Hürden für sind.
Jetzt hast du Marx schon erwähnt und naheliegenderweise bei Entfremdung denkt man an Marx. Seine These ist ja zunächst, dass Lohnarbeit im Kapitalismus mit Entfremdung einhergeht. Kannst du etwas mehr noch dazu sagen als Grundlage für das Gespräch, was Marx unter Entfremdung versteht und weshalb Lohnarbeit seiner Ansicht nach entfremdete Arbeit ist?
Genau, also Lohnarbeit ist für Marx aus verschiedenen Gründen entfremdet. Also zunächst ist es so, dass die ArbeiterInnen im Markt ein Gut produzieren, was sie dann verkaufen für einen Tauschwert. Und die Idee, warum das jetzt eine entfremdete Beziehung ist, dass in dem Moment, wo die ArbeiterInnen eben dieses Gut produzieren, was sie dann verkaufen, verlieren die ArbeiterInnen das Eigentum an diesem Gut. Also das Gut geht quasi in den Markt, das ist dann, läuft dann durch verschiedene Zyklen durch. Und sie sind sozusagen nicht mehr EigentümerInnen dieses Gutes. Das ist ein Aspekt der Entfremdung. Der zweite ist, dass sie auch im Arbeitsprozess selbst entfremdet sind, weil der bestimmt ist von den Zyklen, von den Rhythmen des Marktes im Prinzip. Also die ArbeiterInnen müssen ihr Gut verkaufen, damit sie überleben können. Und sie müssen es tun unter den Bedingungen, die eben sie vorfinden im Markt. Und das ist dann auch der Aspekt, der ganz wichtig wird für diese Vision nicht entfremdeter Arbeit. Sie sind auch entfremdet von ihren Mitarbeitenden. Also im Prinzip ist hier die Idee, naja, wir beziehen uns aufeinander eben durch diese Tauschwertsbeziehung. Also ich produziere etwas, ein Gut, was du vielleicht brauchen kannst. Also ich backe ein Brot, was du dann essen möchtest. Aber der Grund, warum ich es tue, ist nicht, weil du eben Hunger hast und Lust hast, dieses Brot zu essen, sondern weil ich mir erhoffe, dass oder davon ausgehen kann, dass, wenn ich dir dieses Brot gebe, dass du mir dafür was anderes gibst. Also ich tue es aus instrumentellen Gründen, weil ich in eine Tauschbeziehung treten möchte zu dir. Und das löst eben diese Beziehung, diese andere soziale Beziehung, die wir haben, ab. Und wir verhalten uns im Prinzip zueinander in einer Tauschbeziehung und nicht einer sozialen Beziehung.
Und auf der Grundlage könnte man jetzt zunächst denken, ja, bezahlte Care-Arbeit ist typischerweise entfremdete Arbeit, also die Kita-MitarbeiterInnen, die arbeiten eben, weil sie arbeiten müssen, um ihre eigene Subsistenz zu finanzieren, und die tun das nicht mit der Intention, etwas für die betreuten Personen zu tun. Aber unbezahlte Care-Arbeit, so jetzt eben vielleicht die oberflächliche Vermutung, die scheint nicht entfremdet zu sein, weil da wird ja wirklich gearbeitet mit der direkten Intention, für beispielsweise die eigenen Kinder etwas zu tun. Was ist eigentlich das Problem an der Diagnose oder gibt es ein Problem mit der Diagnose?
Ja, das ist die Intuition, mit der dieser Artikel startet. Also hier ist die Idee, naja, wir haben eben diese Marktbeziehung und wenn man da Marx folgt, dann ist es relativ offensichtlich, warum das entfremdete Arbeit ist. Also wie du sagtest, Care-Arbeit im Markt, da kann man das einfach eins zu eins anwenden. Das trifft nicht so zu auf die gleiche Weise für Care-Arbeit, die eben unbezahlt ist, also nicht im Markt, also zu Hause zum Beispiel. Und ich fand das so ganz interessant, weil diese Vision, die Marx uns gibt in seinen Kommentaren zu James Mill von nicht entfremdeter Arbeit, ist eben eine, die sagt, Arbeit ist dann nicht entfremdet, wenn meine Produktion, also wenn das, was ich produziere, das Gut, was ich produziere, für dich ist und zwar direkt für dich. Und zwar, um deine Bedürfnisse zu befriedigen. Und aus diesem Grund passiert meine Produktion. Und das ist ganz wichtig, weil der Unterschied eben zu dieser Idee von Marktbeziehung ist, ich tue es ja nicht, weil ich dafür was kriege, sondern ich tue es, weil ich dein Bedürfnis befriedigen möchte. Und du erkennst, dass ich dein Bedürfnis befriedigen möchte. Und es entsteht so eine wechselseitige Anerkennungsbeziehung, in der ich produziere für dich und mich damit auch auf eine bestimmte Art und Weise selbst verwirkliche in dieser Produktion und du das anerkennst. Und in Care-Beziehungen würde man jetzt erstmal denken, also nicht bezahlten Care-Beziehungen würde man denken, naja, das passiert im Prinzip genau das. Also da ist ein Bedürfnis und die Person, die Care gibt, die kümmert sich direkt um das Bedürfnis und die tut es nicht normalerweise, weil sie sich erhofft, dass sie davon was bekommt. Also sie bekommt vielleicht auch was, aber das ist nicht der Grund, warum sie es tut. Und das war im Prinzip so der Ausgangspunkt zu denken, so, naja, mal gucken, wie vor allem diese Anerkennungsbeziehung hier funktioniert und was da aber möglicherweise auch an Hürden da ist.
Bevor wir genauer darüber sprechen, warum du meinst, dass es da Hürden gibt mit Blick auf unbezahlte Care-Arbeit, würde ich gerne noch schnell fragen, wie es eigentlich mit der bezahlten Care-Arbeit ist. Also ist diese Diagnose eigentlich plausibel, dass alle im Markt angestellten, bezahlten Care-Arbeitenden nicht mit der Intention arbeiten, etwas für andere zu tun? Also könnte man nicht denken, da gibt's halt doppelte Intentionen und typische eben beispielsweise Kita-Mitarbeitende, die arbeiten sowohl für ihren Lohn als auch mit der genuinen Intention, das sich entwickelnde Kind in seinen Bedürfnissen zu unterstützen. Würdest du da an der marxistischen Diagnose festhalten, dass Lohnarbeit im Markt immer entfremdet ist aus dem Grund?
Also ich glaube, da spielt Care-Arbeit, oder viele sprechen auch von sozialer Reproduktionsarbeit, aber ich bleibe mal bei dem Begriff der Care-Arbeit, irgendwie so eine ganz interessante Rolle, weil man denken würde, okay, in dem Moment, wo die in den Markt geht, gehen eben all diese Motivationen, diese ich möchte direkt für deine Bedürfnisse produzieren oder etwas tun, was dir direkt zugutekommt, die gehen dann weg. Aber was wir sehen, also wenn man sich jetzt irgendwie Studien anguckt oder irgendwie die Erfahrungen von Menschen, die Care-Arbeit leisten im Markt, die tun das auch in der Regel oder oft sogar primär aus einer intrinsischen Motivation. Und ich habe so ein bisschen diese bezahlte Care-Arbeit ausgespart, weil das nochmal so ein ganz anderes Fass aufmachen würde, aber ich glaube, die kurze Analyse dessen, warum das so ein bisschen beides ist im Markt, hat zu tun mit den sehr spezifischen Charakteristika von Care-Arbeit, die eben dieses Produzieren von Leben oder dieses Reproduzieren von Leben ist auf eine bestimmte Art und Weise widerspenstig gegenüber Vermarktlichung im Kapitalismus. Und ich glaube, deswegen sehen wir, dass das so ein bisschen so ein Überbleibsel quasi noch da ist, auch wenn Care-Arbeit im Markt ist.
Aber dann scheint ja alles in Ordnung. Wir machen das aus der Intention, dem anderen zu helfen oder die Bedürfnisse der anderen Person zu befriedigen. Bisschen sogar im Markt und bei unbezahlter Care-Arbeit umso mehr. Jetzt teilst du dir diese Diagnose nicht, warum nicht?
Genau, also ich habe den Eindruck gehabt, diese Idee von dieser Anerkennungsbeziehung, die da in der Analyse nicht entfremdeter Arbeit bei Marx drinsteckt, ist eine, die sowas sagt wie, ich verwirkliche mich in meiner Produktion, weil, und da kommt dann so dieser etwas obskure Begriff des Gattungswesen bei Marx rein, also weil ich irgendwie so als menschliches Wesen auf eine bestimmte Art, weil es ein gesellschaftliches Wesen bin und in dem Moment, wo ich für dich produziere, verwirkliche ich auch so mein Sein als soziales Wesen. Aber was ganz wichtig ist, du musst das auf eine Art auch anerkennen. Also das ist irgendwie wechselseitig. Das heißt, damit dieser Prozess auf eine Art abgeschlossen werden kann, braucht es eine Anerkennung von dir für die Art der Tätigkeit, die ich geleistet habe. Und mein Eindruck ist, was da drunter liegt, ist eben so eine allgemeinere Anerkennung von unserer wechselseitigen Abhängigkeit. Also was hier passiert in diesen Produktionsprozessen, jetzt weit verstanden ist, wir erkennen an, dass wir einander brauchen, dass wir angewiesen sind auf die produktiven Tätigkeiten der anderen. Und das passiert eben durch diese Anerkennungsbeziehung. Und wenn man dann auf Care-Arbeit guckt, scheint mir, da gibt es so einige Hürden, die auf verschiedenen eben diese Anerkennungsbeziehungen schwierig machen. Eine ist epistemischer Natur, dass Care in der Regel immer noch verstanden wird als eine Privattätigkeit. Und damit meine ich sowas wie, es passiert aus so einem altruistischen Motiv heraus. In der Regel ist das feminisiert, die Idee von, es ist so ein Ausdruck weiblicher Natur, sich um andere kümmern zu wollen. Aber es ist eben nicht verstanden als ein wesentlicher, zentraler Beitrag für das Fortbestehen unserer Gesellschaft oder überhaupt das Funktionieren unserer Gesellschaft. Also diese Privatisierung scheint mir eine Sache zu sein, die es schwer macht, Care als einen sozialen Beitrag anzuerkennen. Also das ist quasi auf der epistemischen Ebene. Und dann gibt es aber auch auf der Ebene wirklich von Anerkennungsbeziehungen, also wie diese Anerkennungsbeziehungen funktionieren, einige Hürden. Und eine davon ist, dass in der Regel diejenigen, die Care bekommen, entweder gar nicht in der Lage sind, diese Anerkennungsbeziehungen zu gewährleisten. Also denken wir jetzt irgendwie an Säuglinge zum Beispiel. Aber wir denken wahrscheinlich auch, dass die das gar nicht sollen. Also dass das auch komisch wäre zu denken, die sollten jetzt irgendwie anerkennen, dass irgendwie die Eltern sich kümmern. Das wäre irgendwie merkwürdig. Und damit dann diese Anerkennung funktionieren kann, müsste das eigentlich eine sein, die auf eine bestimmte Art und Weise vergesellschafteter ist oder sozialer ist. Also da müssten irgendwie andere reinkommen, die diese Anerkennungskomponente übernehmen. Und also vielleicht gehen wir da sowieso gleich noch tiefer rein, aber mir scheint, dass das eben in dieser Form, wie Care-Arbeit aktuell organisiert ist, dass sie eben auf eine bestimmte Art und Weise privatisiert ist. Und damit meine ich eben diese Privatisierung in Familien oder in privaten Haushalten, also nicht Privatisierung im Sinne von Vermarktlichung. Aber diese Art von Privatisierung, die zieht da so ein bisschen in eine andere Richtung.
Ich glaube, wir können uns beide Bereiche nochmal genauer anschauen, sowohl diese epistemischen Hürden, die du da beschrieben hast, als auch das, was da an der Anerkennung fehlt. Und vielleicht fangen wir mit Letzterem kurz an. Welche Form der Anerkennung wäre denn nötig? Du sagst zum einen, es müssen nicht die, sagen, Gepflegten sein oder die Personen, denen Care-Arbeit zuteil wird, sondern irgendwie gesellschaftlich, aber welche Form? Also bei Covid, du schreibst das in deinem Papier selbst, haben wir alle geklatscht. Genügt das?
Ja. Nee, das genügt nicht. Und das ist das, wo es auch so sehr kompliziert wird, denn die Art der Anerkennung, die es braucht für Care-Arbeit, kann nicht nur auf der symbolischen Ebene sein. Das kann nicht eben genau dieses Klatschen, habt ihr alle super gemacht, vielen Dank. Und dann stehen die Care-Leistenden in Covid aber am Ende immer noch, also zum einen finanziell sehr prekär da, aber auch oft, eben haben wir gesehen, viele Leute sind dann erkrankt, haben dann nicht den Zugang zu den medizinischen Pflegeleistungen, die sie dann eigentlich bräuchten. All das oder Long-Covid jetzt auch als ein Punkt. Also genau, es kann nicht auf der symbolischen Ebene verbleiben, sondern muss im Prinzip sich auf die materielle Ebene bewegen. Und das kann dann aber natürlich verschiedene Sachen heißen. Also konkret könnte es erstmal heißen, diejenigen, die Care geben, die müssen finanziell unterstützt werden, sei das durch so eine Art von, also es gibt da verschiedene Vorschläge, aber wahrscheinlich so ein ambitionierteres Elterngeld als das, was wir jetzt haben, wäre eine Sache. Aber es gibt natürlich auch viele weitere Care-Beziehungen, die über das hinausgehen, also die Pflege von irgendwie älteren Angehörigen, zu Hause. Wie wird die anerkannt? Wie wird die auch materiell anerkannt in den Jobs, die wir vielleicht auch noch machen? Also gibt es dann irgendwie Zeiten, die wir haben, wenn wir Pflegende oder Care-Gebende sind, dass wir irgendwie weniger arbeiten und dafür eben diese Care-Zeiten mit angerechnet werden. Genau, das wären so zwei erste Gedanken. Also es muss materiell sein. Auf wen ich mich hier vor allem beziehe, ist Eva Kitay, die diese Care-Beziehung als so eine dreiseitige Beziehung beschreibt. Also einmal eben diese Beziehung zwischen der Person, die Care bekommt und der Person, die Care gibt. Und dann ist da eben aber auch noch die Beziehung zwischen der Person, die Care gibt und denjenigen, auf die sie dann angewiesen ist, damit sie diese Care-Beziehung überhaupt oder diese Care-Arbeit überhaupt leisten kann. Und das kann dann eben traditionell in der Regel oft der Ehepartner sein, der sie dann finanziell unterstützt. Also jetzt mal klassisch gedacht, wenn die caregebende Person die Frau ist. Und das kreiert dann Abhängigkeiten von diesem Ehepartner, die in vielerlei Hinsicht problematisch sind. Aber es kann natürlich auch der Staat sein, der da finanziell unterstützt. Also diese dritte Partei, die da in der Care-Beziehung mit drin ist, die ist ganz wichtig, weil die nämlich auf eine Art und Weise bestimmt, ob die Care-Beziehung eine wird, die funktionieren kann, auch für die caregebende Person, oder ob es eine wird, die in weitere Abhängigkeiten oder auch Ausbeutung übersetzt wird.
Es braucht also eine sich materiell tatsächlich auswirkende Form von Anerkennung für Care-Arbeit. Anna hat schon gesagt, es gibt auch diese epistemische Ebene in deinem Paper. Also du glaubst, wenn ich dich richtig verstehe, nicht, dass es genügt, irgendwie ein anderes Sozialsystem zu haben, sondern es gibt systematische Schranken, die uns auch daran hindern, Care-Arbeit richtig wahrzunehmen. Kannst du den Punkt so ein bisschen erklären?
Also da gibt es auch wieder verschiedene Komponenten. Die eine ist der enge oder die enge Verzwickung zwischen Care und so einer Idee von Weiblichkeit. Und das ist ja auch eine Kritik, die feministische Care-EthikerInnen schon sehr, sehr lange machen. Und da ist die Idee zu sagen, ja, das Problem ist, dass das auf eine Art und Weise so verwischt wird. Also die Idee, dass irgendwie Weiblichkeit und der Ausdruck, sozusagen sein Gender richtig zu machen, um so ein bisschen mit Judith Butler zu sprechen, ist Care zu geben. Und diese Verwischung von Weiblichkeit und Care führt aber auch dazu, oder ist sehr eng verlinkt mit so einer Idee von, was Care dann eigentlich ist. Das hatte ich eben schon kurz angesprochen, diese Idee von, naja, Care ist dann irgendwie so ein Ausdruck von einer individuellen Präferenz im Prinzip. Also Frauen wollen eben Care geben, weil sie sich damit in der Welt irgendwie als Frau kenntlich machen. Und damit wird so verkannt, dass Care eigentlich eben total zentral ist für jegliche Art von Interaktion, Fortbestehen unserer Gesellschaft, Reproduktion unserer Gesellschaft, dem ganzen Funktionieren des Wirtschaftssystems. Also das sind dann eher so die Einsichten der marxistischen Feministinnen, die ja sehr deutlich gezeigt haben, wie Care-Arbeit verlinkt ist mit der Möglichkeit überhaupt zu produzieren, auch im Markt zu produzieren. Und dass Care so eine soziale Komponente hat, die irgendwie nicht reduzierbar ist auf so eine individuelle Präferenz, das wird auch verkannt. Und dann gibt es auch noch, auch auf dieser epistemischen Ebene, Probleme darin, wie Care auch durch so eine rassifizierte und oft rassistische Linse gelesen wird. Also dass so eine Idee besteht zwischen, es gibt so Care-Tätigkeiten, die eher so, dieses, im Englischen ist das spiritual, aber wahrscheinlich eher so dieser cleanere Teil von Care-Arbeit, also so das Emotionale, das sich emotional kümmern, und weniger so diese hands-on, oft auch so ein bisschen verkörperlichten, messy Tätigkeiten sind. Und diese Trennung zwischen diesem spirituelleren Teil und dem eher diesem, ich nenne es mal, messier Teil von Care-Arbeit, die folgen oft auch so rassifizierten Linien, sodass eben auch bestimmte Care-Tätigkeiten als Care gelesen werden und andere Care-Tätigkeiten nicht.
Und das sind Hindernisse, die uns daran hindern, zu erkennen, dass Care-Arbeit eben tatsächlich handfeste Arbeit ist und nicht so ein schönes Hobby, sich ein bisschen um Angehörige zu kümmern. Mein Eindruck ist jetzt, dass dein Bild nicht entfremdeter Arbeit dann ziemlich anspruchsvoll ist, oder? Also wir müssen Dinge für andere tun, die müssen das anerkennen. Damit die das anerkennen können, müssen sie gewissermaßen die gesamtgesellschaftlichen Zusammenhänge verstehen und eigentlich schon fast so im marxistischen Sinn ein falsches Bewusstsein ablegen.
Ja, da kommt dann so ein bisschen die utopische Marxistin in mir durch. Aber das ist tatsächlich so. Also das ist ein sehr, sehr anspruchsvolles Bild von nicht entfremdeter Care-Arbeit. Ich glaube, das ist auch sehr anspruchsvoll, auch wenn wir von Care-Arbeit weggehen. Also allgemein ist es sehr anspruchsvoll, diese Art von Anerkennungsbeziehung zu gestalten. Und es ist auch für Marx ja keine Art der Beziehung, die möglich ist im Kapitalismus. Also wir müssten tatsächlich grundlegend andere Beziehungen haben, damit... Und das bedeutet dann auch, damit solche Arten von Care-Beziehungen überhaupt möglich würden. Ich dachte jetzt, dass es interessant wäre, das mal so von Care-Arbeit ausgehend durchzudenken. Also was würde es bedeuten, Care-Arbeit als was zu verstehen, was nicht entfremdet ist? Was sind da die Hindernisse? Und dann weiter zu überlegen, wie das sich auch auf andere Produktionsbeziehungen, die eben nicht Care-Beziehungen sind, auswirken kann. Statt, was ja im Marxismus eher passiert, ist irgendwie von der Seite der Produktion herzudenken und dann zu gucken, wie andere Beziehungen folgen.
Und wenn wir da jetzt mal weiterdenken und vielleicht nicht, wie wirkt sich das auf die Analyse anderer Marktbeziehungen aus, sondern wie können wir dieses spezifische Problem, was du ja doch dann in den Blick nimmst, in unserer Gesellschaft angehen? Das ist eine große Frage, das hatten wir jetzt gehört, das ist wahrscheinlich nicht mit einer Änderung alles geschafft, aber du hast dir auch Gedanken darüber gemacht, welche Möglichkeiten es gibt, in die richtige Richtung zu gehen. Vielleicht magst du uns davon noch ein bisschen berichten.
Ja, das ist immer so ein bisschen schwierig, wenn man so einer Vision folgt, die sagt, nicht entfremdete Beziehungen gibt es erst Postkapitalismus. Und dann möchte man aber natürlich auch was dazu sagen können, wie man da hinkommt und was es im Jetzt braucht, um diese Arten von Beziehungen zu gestalten. Aber das eine informiert immer so ein bisschen das andere. Also die Idee wäre, was für Schritte sind das, die man gehen müsste, um diesen radikaleren Wandel, den es eigentlich bräuchte, um das wirklich zu erreichen, hinzubekommen. Und die Art und Weise, wie ich versucht habe, mir darüber Gedanken zu machen, folgt so ein bisschen so einer Idee von präfigurativen Logiken. Also wir versuchen uns zu überlegen, welche Arten von Wandeln im Hier und Jetzt oder wie müssen wir unsere Praktiken im Hier und Jetzt verändern, damit die auf eine Art und Weise spiegeln und dann eben auch möglich machen, diese radikaleren Umbrüche. Und da gibt es ja ganz, ganz viele Vorschläge auch schon, auch sehr konkrete Vorschläge in der Geschichte feministischer Theorie und Praxis, wie man Care-Arbeit aus diesen Ausbeutungsbeziehungen, Entfremdungsbeziehungen, Isolation etc. rausbekommt. Und mir scheint so einer der zentralen Vorschläge da, und da muss man natürlich dann sehr ins Detail gucken, was das bedeutet, aber einer der zentralen Vorschläge ist wirklich die Vergesellschaftung von Care. Und das gibt so ein Spektrum an, was das bedeuten kann. Ich kann das so ganz lose mal skizzieren. Also die eine wäre so das ganz Radikale, was ich jetzt so als so Familienabolitionismus verstehen würde. Also wirklich so eine Idee von, die private Kleinfamilie hat eigentlich ausgedient. Wir brauchen eine Art der Organisation von Care-Arbeit, die nicht mehr primär in privaten Kleinfamilien stattfindet. Dann gibt es natürlich auch ein Spektrum, was das heißt. Also das heißt eben in der Regel nicht, dass wir dann so Kinderfabriken haben, wo dann irgendwie alle Kinder leben. Aber man muss natürlich dann mehr dazu sagen, was genau das dann bedeutet, solche Beziehungen zu vergesellschaften. Und dann gibt es vielleicht so ein bisschen das Spektrum, was wir schon kennen, ist sowas die skandinavischen Wohlfahrtsstaaten. Also wo man denkt, okay, es gibt hier schon wirklich einen Großteil der Care-Beziehungen, die werden staatlich geleistet oder zumindest angeboten. Jetzt bin ich ein bisschen skeptisch, und das ist tatsächlich was nicht in diesem Artikel steht, aber was jetzt in meinen letzten Arbeiten irgendwie deutlicher geworden ist, das alles in staatlicher Hand zu geben, weil wir in staatlicher Hand natürlich auch auf eine bestimmte Art und Weise Care organisieren. Es gibt ein bestimmtes Bild davon, wer Zugang zu Care haben sollte, also wer irgendwie, wessen Leben reproduziert werden sollte. Und deswegen ist der Vorschlag, den ich so am plausibelsten finde, einer, der im Prinzip wirklich neu denkt, was es bedeuten würde, Care gesellschaftlich zu organisieren, nämlich vielleicht auch außerhalb staatlicher Finanzierung. So Beispiele, die ich da im Kopf habe, sind so die Kinderlädenbewegung in Deutschland, wo das so sehr explizit gemacht wurde, dass das eben gemeinschaftlich, kollektiv organisiert wurde, aber außerhalb von staatlicher Unterstützung. Genau, das wäre jetzt erstmal so der ganz, ganz grobe Outline. So die Details sind natürlich das, wo es dann sehr, sehr schwierig wird.
Ein Ansatz, den du auch noch erwähnst, und der hat mich neugierig gemacht, und vielleicht können wir den zum Abschluss kurz ansprechen, geht jetzt eher dahingehend, dass man die Einstellung der Individuen bezüglich Care-Arbeit irgendwie angeht. Und das ist der Vorschlag von Ingrid Robbins, dass es sowas wie eine Pflicht zu Care, Universal Duty of Care, geben sollte. Kannst du erklären, was es damit auf sich hat und wie du diesen Vorschlag einschätzt?
Ja. Das ist so ein Vorschlag, glaube ich, der wirklich für so sehr konkret, wo stehen wir jetzt gerade, was brauchen wir, um so eine andere Art von Anerkennung zu schaffen für Care, aber den man immer eingebettet in auch andere Maßnahmen verstehen muss. Also ich glaube, für sich allein genommen wäre so ein Vorschlag von so einem verpflichteten Care-Dienst nicht so hilfreich, wenn sich sonst nichts ändert.
Sag doch noch mal ganz kurz, was dieser verpflichtete Care-Dienst bedeuten würde.
Das ist eigentlich so eine Art von, im Deutschen so eine Art von Zivildienst, glaube ich. So würde ich es verstehen. Also so verstehe ich Robbins, dass man einen bestimmten Zeitraum, vielleicht 12 Monate, 24 Monate, könnte man sich vorstellen, Menschen nach der Schulzeit oder so, oder zu einem Zeitpunkt in ihrem Leben, wo das irgendwie gut passt, die sich verpflichten, Care zu leisten, sei das jetzt in öffentlichen Institutionen oder in ihrer Gemeinschaft. Das ist so ganz grob die Idee. Und Ich glaube, wo das herkommt, wenn ich Robbins da richtig lese, ist ein bisschen aus der feministischen Erkenntnistheorie, so eine Idee von, wenn man in bestimmten Praktiken involviert ist, dann ändert das auch was, wie man diese Praktiken versteht. Also wenn man auf eine bestimmte Art und Weise situiert ist, auch in diesen Praktiken, dann kriegt man vielleicht einen besseren Zugang, ein besseres Verständnis von, was diese Praktiken sind. Und die Idee dahinter wäre so ein bisschen, es gibt ja ganz viele Menschen, die ganz intensiv Care leisten, also Eltern zum Beispiel oder Personen, die Angehörige pflegen oder Personen, die irgendwie ältere Menschen mit älteren Menschen in Care-Beziehungen stehen. Und die wissen in der Regel ja sehr genau, was das bedeutet, Care zu leisten und in diesen Care-Beziehungen zu stehen und verstehen auch, wie anspruchsvoll Care ist. Und dieser Gedanke von Ingrid Robbins ist, glaube ich, einfach zu sagen, das müsste man erweitern noch auf Menschen, die das vielleicht nicht so tun, die sich dem ein bisschen mehr entziehen, damit auch die so ein Verständnis davon haben, was das eigentlich ist, Care zu geben und was die soziale Bedeutung von Care ist.
Es leuchtet ja ein, dass Leute, die schon mal Care-Arbeit geleistet haben, ein anderes Verständnis davon bekommen. Aber besteht nicht die Gefahr, dass im Rahmen eines solchen Dienstes dann eigentlich einfach wieder entfremdete Arbeit geleistet wird? Weil die Leute würden ja dann nicht arbeiten, um die Bedürfnisse bestimmter anderer Personen zu erfüllen, sondern im Extremfall, um einer staatlichen Strafe zu entgehen.
Ja, das ist ein interessanter Punkt. Ich glaube, das stimmt. Also wir wären dann nicht angekommen bei so einem Ideal nicht entfremdeter Care-Beziehungen. Aber es könnte ein Schritt dorthin sein. Also ich glaube, dass das wieder so ein bisschen in diese Spannung reinspielt von, wo wollen wir hin und was sind die Dinge, die wir tun müssen, um dorthin zu kommen. Und dann gibt es natürlich auch Grenzen dessen, was man tun kann, um dorthin zu kommen. Also nicht alle Mittel sind auch normativ geboten. Aber ich würde vermuten, dass man das vielleicht rechtfertigen kann, zu sagen, gut, das ist dann vielleicht auf eine bestimmte Art und Weise noch eine instrumentelle Beziehung. Und trotzdem ist die Art der Tätigkeit ja eine, die zumindest die Möglichkeit gibt, da epistemische Einsichten über was Care ist und welche Rolle Care spielt. Und genau, also es wäre dann noch keine nicht entfremdete Beziehung, aber es wäre vielleicht eine Möglichkeit oder ein Schritt in die richtige Richtung.
Miriam, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke. Vielen Dank.
Sie hörten Hinterfragt, den Ethik-Podcast aus dem Institut für Philosophie der Universität Bern. Wenn Ihnen diese Ausgabe gefallen hat, dann abonnieren Sie doch unseren Feed. Hinterfragt gibt es bei Apple Podcasts, auf Spotify und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.